herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast vom ÖTV.
Heute zu Gast Philipp Wessely, der neue Konditionstrainer in der Südstadt.
Ja, du kommst gerade direkt vom Training mit der Babsi Haas.
Ja, genau.
Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Freue mich, dass ich da sein darf. Ja, danke. Geht mir sehr gut. Eine recht intensive Zeit natürlich, eine Einarbeitszeit auch, aber macht mir Spaß und ja, es passiert etwas, das gefällt mir gut so.
Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast zwischen den zwei Trainingssessions. Kannst du dich vielleicht für alle, die dich nicht kennen, kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du?
Ja, mein Name ist Wessely Philipp. Ich bin offiziell dann ab 1. April der sogenannte Konditionstrainer vom ÖTV. Habe die letzten 10 Jahre mein eigenes Unternehmen gehabt und habe Sportler aus den unterschiedlichsten Bereichen betreut, ob das jetzt Fußballer waren, ob das jetzt eine der bekanntesten Balletttänzerinnen der Welt war, ob das auch teilweise mal Golfspielerin war. Habe in vielen Bereichen Erfahrungen gesammelt. Mein Steckenpferd ursprünglich war die Leichtathletik, wo noch immer mein Herz auch noch hängt, muss man sagen. Da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen und bin dann durch einen anderen Tennistrainer, der für den Gerald Melzer damals eine Betreuung gesucht hat, so richtig in den Tennissport eingestiegen. Habe vorher schon ein wenig im athletischen Bereich gearbeitet, in dem Bereich auch, aber bin dann eben in den Tennissport, sagen wir mal so richtig hinein, ich will nicht gar nicht sagen gerutscht, aber eingestiegen. Und ja, habe da, glaube ich, durch meine Erfahrungen in unterschiedlichen Sportarten teilweise eine andere Herangehensweise entwickelt. Und das hat sich dann intensiviert. Die letzten 2 Jahre war ich mit André Rublev unterwegs und habe ihn betreut. Und ja, Tennis ist für mich eine sehr, sehr spannende Sportart einfach. Und die sehr, sehr facettenreich ist. Und so gesehen war dann die Entscheidung, nachdem der Jürgen mich gefragt hat, wo ich mir das vorstellen kann, im Endeffekt dann doch eine relativ leichte, zusammen auch mit der Option, mit der Babsi zu arbeiten. Was mich auch sehr gereizt hat, war, dass das in Summe dann auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Projekt für mich. Und jetzt freue ich mich schon auf die Aufgabe.
Ja, super, jetzt hast du da schon ziemlich viel vorweggenommen, auf das wir jetzt noch dann genauer eingehen werden. Siehst du mit dem Jürgen und mit dir zusammen einen neuen Aufschwung im ÖTV?
Das muss sicher unser Ziel sein. Ich denke, jeder, der den Jürgen kennt, ist auch nicht so schwer, wie soll man sagen, sich das vorzustellen. Ein Athlet, der in einer Weltsportart Nummer 8 der Welt war, der hat dementsprechend eine Einstellung und der hat nicht das Ziel, dass er Mittelmaß ist, egal ist, was er tut. Und ich denke, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ich war selbst als Sportler so, wenn auch bei Weitem nicht so erfolgreich, aber von der Einstellung her war ich genauso. Und ich denke, wir nehmen das jetzt beide in das Trainertum mit und wir sprechen eine Sprache. Und ich muss auch sagen, dass ohne die Anwesenheit von Jürgen ich den Job auch nicht übernommen hätte, weil ich genau gewusst habe, wie er tickt. Ich denke, er weiß auch, wie ich ticke. Und unser Ziel ist es einfach, in den unterschiedlichsten Bereichen das Niveau zu heben. Und ich denke, wir haben beide in vielen Bereichen, auch international, sehr viel Erfahrung. Wir können einschätzen, was notwendig ist, um ein gewisses Level zu erreichen. Und wir sind auch vom prinzipiellen Denken, denke ich, sehr ähnlich. Also wir haben einen Athlete-Centered Approach, wie man so schön sagt, aber mit sehr klaren Vorstellungen von der Trainerseite. Und dahingehend würde ich die Frage mit definitiv als Ja beantworten. Und das ist unser Ziel, dass wir da einfach hinsichtlich der internationalen Leistungsfähigkeit sehr stark aufschließen wollen.
Du hast im Vorfeld gemeint, dass du auch eine Struktur reinbringen willst. Was können wir uns darunter vorstellen und was bedeutet das für die Kaderspieler?
Naja, es ist so, dass das Periodisieren oder das Planen speziell vom athletischen Training im Tennissport sehr, sehr schwierig ist, weil du natürlich nie genau weißt, wie viele Wettkämpfe in Anführungszeichen, das heißt sprich, wie viele Matches du haben wirst. Du kannst nicht abschätzen, wie lang die Dauer ist. Du hast immer nur einen gewissen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Das erfordert vor allen Dingen vom Athleten viel Eigenständigkeit, aber auch vom Athletiktrainer und vom Tennistrainer eine sehr gute und enge Zusammenarbeit. Und ich bin ein Mensch, der sehr viel auch mit Daten arbeitet, der sehr viel analysiert, der sehr viel Wert darauf legt, dass aber da auch vom Athleten ein entsprechendes Feedback ist, oder kommt. Und Struktur in dem Sinn ist es so, dass die Athleten im allgemeinen athletischen Bereich, aber auch im tennisspezifischen koordinativen Bereich, aber dann auch im Umsetzen von athletischen Komponenten direkt am Platz eine sehr klare und sehr genaue Struktur vorfinden werden. Und jeder Spieler ist auch anders. Das heißt, es ist natürlich so, dass es jetzt ein Unterschied ist, dass ich nicht mehr mit einem Spieler herumreise, auf den ich mich voll fokussieren kann. Aber ich will trotzdem meine Arbeitsweise auf die Spieler, die jetzt da sind, auf die bestmögliche Art und Weise trotzdem übernehmen. Das verlangt natürlich von den Spielern, das habe ich Ihnen auch schon gesagt, auch erhöhte Eigenständigkeit, dass ich dieselbe Qualität liefern kann und dass sie auch dementsprechend die bestmögliche Leistungsentwicklung haben werden. Und ja, das ist jetzt unser Ziel. Und ob das jetzt das Aufzeichnen von Daten ist, das Bewerten von Trainingseinheiten, ob das auch der individuelle Input vom Athleten ist, das sind alles Facetten, die sich eben, denke ich, auch ein wenig ändern, speziell auch in der engen Zusammenarbeit von Jürgen und mir. Es ist international, denke ich, auch wirklich relativ selten, dass ein Trainerteam in der Sportart so eng zusammenarbeitet, wie wir das tun. Und das ist sicher auch ein sehr großer Vorteil.
Jetzt hast du angesprochen, du kommst aus verschiedenen vielen Sportarten schon und arbeitest auch viel mit Daten. Das zeichnet dich wahrscheinlich auch aus. Was sind denn so besondere Trainingsmethoden, die du hast? Und kannst du uns da ein bisschen erklären?
Ich würde gar nicht sagen, dass es so besondere Trainingsmethoden ist. Ich meine, es ist modern in der Sportwissenschaft teilweise oder im Training, dass man immer wieder neue Übungen entwickelt und neue Wege findet. Ich denke, dass ich für mein Alter schon wirklich sehr erfahren bin und sehr viel gesehen habe. Ich habe von sehr vielen unterschiedlichen Trainern lernen dürfen. Bin sicher auch, so wie der Jürgen, auch ein sehr selbstkritischer Mensch. Das heißt, wir entwickeln uns da wirklich auch oder versuchen uns auch ständig weiterzuentwickeln. Und ich denke, dass es besonders in der Einteilung vom Training, in der Periodisierung vom Training, wann du welche Reize setzt und vor allen Dingen auch in der qualitativen Ausführung der einzelnen Trainingselemente ein sehr hohes Niveau einfach ist. Weil wir uns genau überlegen, wann wir welche Reize setzen, dass die wirklich auch ankommen können. Wir überlegen uns, was ist das für ein Spielertyp. Da unterscheidet sich ja teilweise auch das Training. Es ist ein Riesenunterschied, ob er ein Grundlinienspieler ist oder ob er eher ein defensiverer Spieler ist, ob er ein Angriffsspieler ist. Ob der Spieler ein gutes Serve hat, ein nicht so gutes Serve hat. Das sind alles Aspekte, die man auch ins Athletiktraining mit einfließen lassen soll oder muss. Und ich denke, das ist so eine Besonderheit. Es ist auch so, dass ich natürlich durch die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten habe dürfen, ob das jetzt ein Heini Bergmüller war, der Konditionstrainer von Hermann Mayer war und von vielen anderen erfolgreichen Sportarten, oder ob das mein Lehrmeister in der Physiotherapie, der Vincent Vermeulen ist, der auf seinem Gebiet absolute Weltklasse ist, ob das ein Lawrence Seagrave in Amerika ist, der ein sehr bekannter Sprinttrainer weltweit ist. Das sind alles Leute, die mich sehr beeinflusst haben und die mein Denken von der Belastungssteigerung sehr beeinflusst haben. Und ich versuche das alles zu verknüpfen und eben in die Tennissportart bestmöglich mitzunehmen.
Und kannst du uns vielleicht irgendwelche konkreten Beispiele nennen, wie sich das dann äußert? Also was nimmst du da mit oder wie kann man sich das irgendwie bildlich vorstellen, dass du das dem Spieler mitgibst oder wie arbeitest du da mit den Spielern?
Das ist auch unterschiedlich natürlich, aber wie soll man das jetzt bezeichnen? Aber es gibt zum Beispiel momentan in der Sportwissenschaft einen sehr starken Trend, dass man sich die Kohlenhydratzufuhr während Belastungen genauer ansieht. Und ich würde mal behaupten, da haben wir uns schon, also meine Kollegen und ich, uns schon sehr viel damit beschäftigt. Und da sind wir schon relativ weit für den momentanen Wissensstand, sage ich auch dazu. Und da ist es so, dass ich mir genau anschaue, wie ist der Verlauf von gewissen Werten während dem Training und wir uns genau überlegen, wie wir da während dem Training zuführen, wie wir nach dem Training die Speicher auch wieder bestmöglich auffüllen. Ich bin ein absoluter Verfechter eben der wirklich möglichst genauen Trainingssteuerung. Ich habe sehr viel vom Heini Bergmüller lernen dürfen, was das Überwachen von Trainingseinheiten betrifft mittels Laktat. Also sehr viele Einheiten von mir sind auch Laktat gesteuert. Ich habe zum Beispiel, da ist der Matt Little, der Fitnesstrainer von Andy Murray, auch einer gewesen, der sich sehr früh damit beschäftigt hat, angefangen mit Katapultsensoren zu arbeiten. Das sind diese GPS-Sensoren, diese Westen aus dem Fußball. Und wir haben uns da eigene Bandbreiten und Parameter überlegt. Mit einem Wissenschaftler gemeinsam habe ich da viel gearbeitet in Deutschland und haben versucht, so die Belastung einer Tenniseinheit noch genauer zu spezifizieren. Und die Richtung geht dann dorthin, dass du vor allen Dingen im absoluten Spitzenbereich wirklich Belastungen sehr genau dokumentieren kannst und die Stressbelastungen am Körper in einer Trainingswoche zum Beispiel jetzt sehr gut einschätzen oder beziehungsweise auch regulieren und steuern kannst.
Und was hat das dann für Vorteile, wenn man das weiß, wie stark die Belastung ist?
Naja, es ist relativ simpel. Die meisten Spieler und teilweise wahrscheinlich auch Trainer sind sich nicht bewusst, glaube ich, dass die meiste Entwicklung verloren geht durch Verletzungen. Und man wird es im Tennissport nie vermeiden können. Speziell jetzt übernimmt man wieder neue Spieler, die teilweise auch schon mit Verletzungen zu dir kommen, wo du noch schauen musst, wie du das auf ein Belastbarkeitsniveau bringst, das dann eben auch ein volles Training zulässt. Aber in der Regel ist es so, dass wenn du das Training entsprechend gut steuerst und regulierst und der Athlet ein Fitnesslevel hat, dass entsprechend ist, Verletzungen nicht in der Form vorkommen sollten. Und natürlich kann immer mal was passieren, aber sie sollten nicht durch Überlastungen passieren oder man sollte schon auch sich bewusst sein, welche Trainingswoche jetzt wirklich welchen Belastungsreiz auf den Athleten ausgeübt hat und dann auch vernünftig sein und sagen, okay, wir brauchen jetzt eine Regenerationsphase und da gibt es viele Möglichkeiten, da gibt es auch zwischen Mann und Frau natürlich Unterschiede. Und da beschäftige ich mich sehr, sehr viel damit. Ja, werfe jetzt was in den Raum, zum Beispiel zyklusbasiertes Training bei Frauen wird jetzt immer oder ist ein sogenanntes Thema in der Sportwissenschaft, das momentan wächst. Da beschäftige ich mich auch viel damit und sammle Erfahrungen. Oder wir sammeln Erfahrungen und ja.
Du hast vorher gesagt, dass die Spieler, dass du auch ein hohes Maß an Eigenständigkeit erwartest. Wie kann man sich das vorstellen? Wo sind die Spieler da gefordert in den Bereichen oder wo müssen sie ihre eigenen Inputs jetzt mitbringen?
Ja, der Jürgen und ich haben auch einen kleinen Vortrag gemacht für die jungen Spieler, die mich auch in der Form nicht persönlich gekannt haben. Und da war unter anderem auch Thema, was sie sich von uns erwarten können, was ich mir von ihnen erwarte oder was wir von uns erwarten können. Von einem Athleten, dass er sich entsprechend aufs Training vorbereitet, dass er es entsprechend nachbereitet, dass er einen gewissen Fokus hat während den Trainingseinheiten, beim Warm-up, auch während der Tenniseinheit, dass er sich selbst vielleicht auch Notizen macht, dass er selbst auch an sich arbeitet, mit uns arbeitet, auch Inputs gibt. Das sind alles so Faktoren, dass er auch Fragen stellt, wenn ihm was beschäftigt, wenn er auch im athletischen Bereich etwas missen möchte, dass er auf seine Regeneration bestmöglich achtet. Das sind alles Dinge. Mit dem Beisatz, dass wir uns bewusst sind, dass das alles auch junge Menschen sind und die werden auch ab und zu mal Spaß haben. Das ist auch voll okay so. Aber alles halt in einem professionellen Rahmen.
Du arbeitest jetzt dann intensiv mit denen zusammen oder arbeitest schon. Jetzt hört man oft, dass der Trainer gleichzeitig auch sozusagen auch so ein Psychotherapeut ist oder ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Wie siehst du diese Rolle des Trainers gleichzeitig auch als Freund oder einem Ratgeber?
Ja, das ist gar nicht schwierig oder ist gar nicht einfach, so wollte ich sagen. Weil natürlich du auf der einen Seite Respektperson sein musst. Auf der anderen Seite sind das speziell jetzt auch junge Menschen und ich sehe es als Aufgabe vom Trainer, dass du nicht nur eine athletische Entwicklung mitgestalten kannst, sondern dass du auch sehr viel Einfluss auf die Persönlichkeit hast, weil du ja sehr viel Zeit mit ihnen verbringst. Und ja, es ist speziell heutzutage, finde ich, für junge Menschen alles andere als einfach. Und der Leistungsdruck als Sportler ist generell nicht einfach. Und ja, ich sehe uns da im Prinzip als Ansprechperson. Das heißt, sie müssen das Gefühl haben, wenn irgendetwas los ist, wenn sie ein Problem haben, dass sie immer das Gefühl haben, dass sie mit uns reden können, dass auch ein gewisser Spaß auch stattfindet, dass sie Freude haben an dem, was sie tun. Das ist Leistungssport, ja, aber es muss einfach auch Spaß und Freude machen. Und jetzt nicht immer, aber in der Regel. Und ja, so sehe ich das, so sehe ich da auch unsere Rolle. Und ja, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, dass der Jürgen und ich da auf einer sehr ähnlichen Linie sind, und da sind wir definitiv auch auf einer sehr ähnlichen Linie mit dem Umgang mit Athleten. Uns ist Respekt wichtig und einfach auch ein entsprechender Umgang miteinander. Und darauf legen wir Wert, und das leben wir aber auch, und so gehen wir auch mit Athleten und mit anderen Menschen auch um.
Du hast vorher auch erzählt, du hast schon mit vielen Topspielern aus verschiedenen Sportarten in der ganzen Welt zusammengearbeitet. Was hast du da gelernt in der Zusammenarbeit mit den Sportlern, und was kannst du von diesen Erfahrungen jetzt speziell an die Jungen weitergeben?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich unter Anführungszeichen nur von den Weltklasse-Athleten gelernt habe. Du siehst natürlich schon bei Athleten in der obersten Kategorie, nehmen wir es einmal so, oder die einfach schon vom Leistungsniveau ganz weit oben angesiedelt sind, du siehst gewisse Ähnlichkeiten, was den Fokus betrifft, was die Leidenschaft betrifft, was die Extreme auch betrifft in dem einen oder anderen Bereich. Da siehst du dann schon Ähnlichkeiten. Das kannst du dann jungen Spielern oder jungen Talenten dann auch mitteilen und ihnen dann auch klar machen, was auch dazu gehört. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich mit Vincent von Meulen gemeinsam auch im trainingstherapeutischen Bereich teils auch sehr tragische Fälle betreuen dürfen im Reha-Bereich, und das sind auch Momente gewesen, glaube ich, in denen ich sehr, sehr viel lernen habe dürfen. Und ja, ich denke, das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Das sind einerseits natürlich die Einstellung, was den Fokus betrifft, ja, andererseits, was die Kommunikation betrifft, was den Umgang mit Athleten betrifft, was auch das Empfinden von Druck passiert, wie Spieler unterschiedlich damit umgehen. Ja, und in diesen Bereichen ist auch jeder wirklich individuell. Und ich denke, ja, das ist so einer der Punkte, die ich mitgenommen habe. Weil jeder hat so seine Persönlichkeit, auch ich. Und du lernst dich dann schon auch entsprechend dem Athleten anzupassen, weil nicht jeder braucht immer das Gleiche. Ich bin von Haus aus generell im Wettkampf sicher auch eher der emotionalere Typ. Es gibt aber durchaus Athleten, die dann jemanden auf der Bank brauchen, der etwas mehr Ruhe ausstrahlt. Und dann sollte man das auch Betreuer erkennen und sollte dementsprechend dann auch die Ruhe ausstrahlen. Und ja, das sind so Dinge, die man einfach dann mit der Erfahrung auch lernt, abseits natürlich der fachlichen Komponenten.
Jetzt haben wir viel über deine Arbeit und über deinen Werdegang gesprochen aus beruflicher Sicht. Jetzt würde ich gerne noch so auf dich eingehen, auf deine Geschichte. Du warst ja selbst Leistungssportler. Was hast du für einen Sport gemacht?
Ja, ich war 800-Meter-Läufer und zwar nicht sehr lange, weil ich dann auch relativ bald verletzt war und war vielleicht auch ein bisschen ein Teil der Motivation, dann auch Trainer zu werden. War im Endeffekt so, dass ich, glaube ich, für österreichische Verhältnisse relativ schnell eine ganz gute Leistungsentwicklung gehabt habe damals. Mein Ziel war aber definitiv, oder ein der Ehrgeiz auch, war definitiv orientiert an internationale Verhältnisse. Und mir war damals auch bewusst, dass ich bei Weitem noch nicht dort bin, wo ich sein wollte. Und dann war ich eben verletzt und bin da, muss ich auch ehrlich sagen, absolut nicht gut betreut worden. Und ja, dahingehend war es dann so für mich, dass, wie ich gesehen habe, dass ich das nicht mehr erreichen werde, den Leistungssport entsprechend dann ad acta gelegt habe und mich dann auf meine Ausbildung vermehrt noch konzentriert habe und meine Erfahrungen einfach auch schon in Trainingsbereichen gesammelt habe. Und ja, habe dann auch in der Sportorthopädie bei Lauf- und Bewegungsanalysen zum Beispiel gearbeitet, habe für die Firma Polar gearbeitet, als berufsbegleitend, und habe dann noch in London studiert und habe dort viele Leute kennengelernt in unterschiedlichen Bereichen. Also ja, das hat sich dann alles entsprechend so ergeben. Aber ja, möchte die Zeit nicht missen, daher kommt auch die Liebe zur Leichtathletik und vor allen Dingen zu der Disziplin. 800 Meter verlangt sehr viel Leidensfähigkeit und ich glaube, das war einer meiner Stärken. Und ja, ich denke auch, dass diese Einstellung oder diese, ich will nicht sagen Besessenheit, aber ja, dieser Wille sich auch in meiner Arbeit jetzt widerspiegelt.
Was war so das Spezielle am 800-Meter-Lauf? Was zeichnet den aus?
Naja, ich habe damals mit der Stephanie Graf trainieren dürfen, die seines Zeichen ja, oder ihres Zeichen ja, absolute Weltklasse war, Europameisterin war, Silbermedaille bei Olympischen Spielen gemacht hat und war damals ihr Trainingspartner. Und dieser Reiz, an deine körperlichen Grenzen zu gehen, die hast du, glaube ich, in wenigen Disziplinen so extrem wie im 800-Meter-Lauf, weil du so nah an einer maximalen Geschwindigkeit eigentlich läufst und das über eine relativ lange Distanz halten musst. Das heißt, du brauchst einerseits Schnelligkeit, du brauchst Ausdauer, nicht genauso viele Varianten, aber das Training auch variantenreicher, ähnlich wie im Tennis. Und dieser Reiz, die körperliche Grenze immer nach oben zu schieben und dieses Spüren dieser körperlichen Grenze war schon sehr, oder ist schon sehr präsent in dieser Disziplin. Und wenn man da nicht eine gewisse mentale Fähigkeit hat und einen gewissen Willen hat, dann macht man diese Disziplin nicht. Manche sagen auch einen gewissen Vogel, aber ja, haben sie wahrscheinlich auch recht damit, aber sicher für mich immer noch eine der spannendsten Disziplinen. Ja.
Wie hast du die mentale Stärke gefunden?
Ich denke, so wie jeder Leistungssportler auch, der ein gewisses Level erreicht hat, der hat gewisse Dinge, die ihn motivieren, der hat sicher auch gewisse Dinge, die er aufarbeiten muss oder gewisse Dinge, wo er einfach auch energielos wird, so wie jedes Kind auch das auch hat. Und ich habe davon sehr viel gehabt und habe einfach meine ganze Energie, meinen ganzen Ehrgeiz damals in den Sport gelegt und habe dann auch so gelebt. Und war halt, wenn wir vorher das Thema auch schon angesprochen haben, wäre halt dann auch notwendig gewesen, einen Trainer an der Seite zu haben, der vielleicht gewisse Dinge auch reguliert und sagt, okay, bis zu dieser Grenze aber nicht weiter. Und das lernst du halt dann als junger Athlet, wenn du nicht die Umgebung hast oder nicht die Leute um dich hast, dann meistens auf die harte Weise. Und das ist eben auch ein Ziel vom Jürgen und von mir und von Manuel auch, dass wir da auch die Athleten begleiten und da auch eben, ja, wie soll man sagen, dosieren, wenn es notwendig ist.
Und wie kam es dann dazu, dass du Trainer geworden bist? War das irgendwie im Hinterkopf schon immer ein Traum von dir, dass du dann dein Wissen mal weitergeben kannst in Zukunft?
Eigentlich gar nicht, keine konkrete Vorstellung. Es war aber schon so, dass ich mich dann vor allen Dingen, wie ich selber gespürt habe, dass ich mich leistungsmäßig nicht so entwickle, wie mir das mein Körper eigentlich zeigen würde, dass ich mich vermehrt mit der Materie auseinandergesetzt habe. Und ich habe auch gemerkt, dass ich denke, eine sehr hohe soziale Kompetenz habe und mich gern um andere gekümmert habe in einer Form und ihnen gern geholfen habe. Und das sind eigentlich zwei sehr starke Eigenschaften, die du als Trainer haben solltest, denke ich. Und dahingehend war das wahrscheinlich sogar ein bisschen vorgezeichnet. Aber mir selber bewusst war es das eigentlich nicht. Und da bin ich dann mit der Zeit hineingewachsen. Und muss ich auch sagen, da waren noch sicher gewisse Leute, die Art Mentoren waren für mich dafür verantwortlich.
Und was macht ein Philipp Wessely in seiner Freizeit?
Sport. Sehr viel Sport, oder ich bin jemand, der das in sich hat, der das auch gar nicht abschalten kann oder will. Ich würde es auch nicht authentisch finden, wenn ich da jeden Tag jungen Menschen trainiere und ihnen unter Anführungszeichen vorschreibe, Dinge zu tun oder ein gewisses Fitnesslevel zu erreichen. Wenn ich das nicht selber auch leben würde. Abgesehen davon macht es auch Spaß, wenn man ihnen ab und zu noch Gas geben kann, auch in meinem Alter. Und ich betreibe viel Sport, habe jetzt natürlich die Freiheit im Vergleich zu früher zum Leistungssport, dass ich viele unterschiedliche Dinge machen kann. Das Surfen jetzt auch für mich entdeckt vor 2,5 Jahren. Fahre ganz gern Downhill, laufe natürlich auch immer noch. mache ganz gern Krafttraining, spiele auch ganz gern Tennis mittlerweile. Nein, habe ich immer schon ganz gern, aber natürlich nicht so viel. Und das genieße ich einfach. Abseits davon brauche ich auch den Ausgleich. Habe ich durchaus auch Kontakt zu Menschen, die absolut nichts mit dem Sport zu tun haben, weil ich diesen Ausgleich auch brauche dann. Und ich lese ganz gern, schreibe selbst für mich auch ganz gern teilweise. Bin ein absoluter Musiknerd, würde ich auch sagen. Und das sind dann auch so Bereiche, wo ich dann abschalte und die ich dann auch brauche, um mit all dieser Besessenheit mit dem Sport auch ein wenig Ausgleich zu finden.
Ja. Ja, ich habe gesehen auf Instagram, du hast auch richtig coole Bilder gepostet vom Surfen, Skaten, Mountainbiken und so. Würdest du sagen, dass du ja ein Sommermensch bist?
Zu 1000%. Ich bin wahrscheinlich da nicht sehr österreichisch. Ist wahrscheinlich auch dahingehend gewachsen, weil ich in meiner Sportart selber dann im Winter nie Skifahren habe dürfen dann. Und als Kind jetzt nicht die Möglichkeit gehabt habe, das so oft zu machen. Mir macht es auch Spaß, aber wenn ich 2-3 Stunden Skifahren war, dann sage ich, okay, das passt. War jetzt vor kurzem mal meine erste Skitour, bin in meine erste Skitour gegangen. Das habe ich sehr cool gefunden, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber generell muss ich schon sagen, ist, dass der Sommersport mir sicher um einiges lieber ist und ich sicher eher ein Sommermensch bin, ja, definitiv. Und ich genieße das dann auch mal, was auch ein weiterer Teil ist oder von meiner Freizeit ist, einen größeren Teil meiner Freizeit dann einnimmt, wenn ich Zeit habe, Zeit mit meinen zwei Nichten zu verbringen und mit denen auch sportlich Dinge zu tun. Und da genieße ich definitiv auch die Sommersportarten mehr.
Du hast gesagt, du schreibst gern. Kann sein, dass wir in 10 Jahren ein Buch am Markt haben von Philipp Wessely?
Na, definitiv nicht. Die Kompetenz habe ich in dem Bereich sicher nicht. Aber so wie ich meinem Sport gewisse Gedankengänge gerne notiere, mache ich das vielleicht so im normalen Leben auch und schreibe dann ab und zu das gern für mich nieder. Und das ist auch für mich irgendwo Ausgleich oder das ist auch irgendwo so ein bisschen ein Ordnen. Und ja, das mache ich ganz gern. Würde mir vielleicht selbst nicht zutrauen, wenn man mich von außen sieht, aber ja, mache ich ganz gern. Lese auch ganz gern, wenn es auch die Zeit zulässt. Und ja, das ist ein Ausgleich.
Was liest du gern?
Puh, das ist unterschiedlich. Strelecki zum Beispiel, ein bekanntes Buch von ihm, das Café am Rande der Welt, finde ich ganz interessant, die Schreibweise, die er da hat zum Beispiel. Das Parfum, ein Klassiker zum Beispiel, ist auch ein Buch, das ich sehr mag oder das ich sehr gut gefunden habe. Und sind eigentlich unterschiedliche Bereiche, abgesehen natürlich davon, von der Fachliteratur, die 80% einnimmt, die Studien, die neuen, die man liest oder wenn man alte noch einmal liest und die Fachbücher natürlich in dem Bereich. Aber ja, wenn es keine Fachbücher sind, dann geht es in diese Richtung. Ja.
Und in welcher Musikrichtung bist du am meisten zu Hause?
Puh, das ist schwer zu beantworten, da bin ich sehr breit gefächert. Wenn man sich allein die Konzerte anschaut, wie es noch möglich war vor Covid, ich glaube, da war ein Konzert, kann mich erinnern, Ludovico Einaudi, was mir sehr gut gefallen hat. Auf der anderen Seite, eines der besten Konzerte, glaube ich, die ich je war von Imagine Dragons. Also da bin ich sehr, sehr breit gefächert.
So, meine letzte Frage ist jetzt noch, du hast gesagt, du stehst selber auch immer gerne am Tennisplatz und ich habe auch Videos gesehen, wo du immer wieder mal mit den Profis ein paar Bälle hin und her schlagst.
Sehr bescheiden, ja.
Wenn du jetzt ein Spiel von einem Klassenspieler vergleichen würdest, mit welchem Spiel würdest du dich am ehesten vergleichen?
Na, da gibt es keinen Weltklasse-Spieler, mit dem ich mich jemals vergleichen würde können. Definitiv nicht. Dafür spiele ich einfach bei Weitem nicht gut genug und man muss auch dazu sagen, ich habe die Zeit, die ich am Tennisplatz selber spielend verbracht habe, in meinem ganzen Leben, die ist äußerst gering. Ich würde aber sagen, dass ich tendenziell koordinativ ganz, ganz talentiert bin. Das heißt, das hilft schon mal. Und wenn du natürlich Weltklasse-Spielern und Weltklasse-Trainern oder selbst auch jetzt beim Training den Jürgen nur zuhörst, wenn du ein Sportler bist, der viele Sportarten auch in seinem Leben durchgeführt hat, dann kannst du gewisse Dinge umsetzen. Und ich denke, für die Menge, die ich Tennis spiele, ist das schon ganz okay. Aber mich da anzumaßen oder mir zuzutrauen, mich da mit irgendjemandem zu vergleichen, das ist definitiv nicht der Fall. Aber wenn ich es im körperlichen Sinne vergleichen würde, dann würde ich sagen, ich wäre sicher ein Spieler, der sehr viel über das Athletische kommt, der ziemlich schnell wäre und der sehr viele Meter am Platz macht. Ja. Ich wäre wahrscheinlich eher so ein Andy Murray-Typ wahrscheinlich.
Ja, wäre auf jeden Fall ein spannendes Spiel da.
Ja. Da hat jeder seine, das ist das Spannende an deinem Sport. Jeder hat seine Stärken, seine Schwächen. Und der an dem Tag sie am besten zur Geltung bringt oder beziehungsweise mit den Dingen, die auch einmal an dem Tag nicht funktionieren, am besten umgehen kann, der gewinnt das Spiel. Und das ist das Spannende auch. Und wie gesagt, der athletische Bereich ist sicher ein Bereich, der im Tennis meiner Meinung nach stark auch unterschätzt wird oder die Wichtigkeit. Wenn du im athletischen Bereich ein anderes Niveau hast, dann kannst du auch am Platz gewisse Dinge viel besser umsetzen. Und ja, das ist unser Ziel und daran werden wir arbeiten, sehr intensiv.
Super, das waren sehr schöne Schlussworte. Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und gerne. Eine gute Nachmittagssession noch.
Danke.